Während der Reise nach Amerika begann Susa Hassan zu verabscheuen. Er prahlte endlos, jedoch ohne ins Detail zu gehen, über seine Arbeit für die Fedayeen. Er legte ihr die Hand aufs Knie, deutete an, dass Eila und er mehr als Freunde gewesen wären und dass er auch für Susa mehr als ein Freund sein wolle. Sie erwiderte, dass Palästina erst dann frei sein werde, wenn auch seine Frauen frei seien, und dass Araber lernen müssten, zwischen männlichem und schweinischem Verhalten zu unterscheiden. Diese Bemerkung brachte ihn zum Schweigen. Sie hatten einige Mühe, Cortones Adresse zu ermitteln, aber am Ende fanden sie einen Taxifahrer, der das Haus kannte. Susa wurde abgesetzt. Hassan würde eine halbe Meile weiterfahren und auf sie warten. Das Haus war groß und am Tor von Posten bewacht. Susa sagte, dass sie Cortone sprechen wolle und eine Freundin Ned Dicksteins sei. Sie hatte lange darüber nachgedacht, was sie Cortone erzählen sollte. Die ganze oder nur einen Teil der Wahrheit. Sie hätte Cortone am liebsten völlig aufgeklärt, dass sie Ned suche, um ihn zu warnen, aber dass sie auch von seinen Feinden als Köder benutzt werde. Aber dann würde er ihr mit Sicherheit nichts sagen. Sie hatte immer noch keine Entscheidung getroffen, als der Posten sie zum Haus führte. Ein Bediensteter brachte Susa nach oben, da Mr. Cortone in seinem Schlafzimmer immer ein spätes Frühstück einnahm. Als sie eintrat, saß Cortone an einem kleinen Tisch und schaufelte Eier und Pommes frites in sich hinein. Er warf ihr einen Blick zu, sprang mit entsetzter Miene auf und rief: »Mein Gott, sie ist nicht gealtert! Wie haben Sie das gemacht?« Dies half ihr merkwürdigerweise, sich ein wenig zu beruhigen. Sie konnte keine Angst vor einem Mann haben, der Angst vor ihr hatte. Susa setzte sich an seinen Tisch, goss sich Kaffee ein und sagte: »Es war meine Mutter.«
»Du meine Güte!« Cortone nahm wieder Platz. »Sie sind ihr so ähnlich, dass sie mich beinahe zu Tode erschreckt hätten. Sie sind damals, 1947, vielleicht 4 oder 5 Jahre alt gewesen.«
»Das stimmt.«
»Teufel, jetzt erinnere ich mich. Sie hatten eine Schleife im Haar und jetzt haben sie sich mit Ned eingelassen.«
»Er ist also hier gewesen? Ich möchte wissen, wo er ist.«
»Und ich möchte wissen, wer sie hierher geschickt hat.«
»Niemand hat mich geschickt. Ich habe vermutet, dass er sich bei diesem Projekt, an dem er arbeitet, an Sie um Hilfe gewandt haben könnte. Die Araber haben nämlich davon erfahren und wollen ihn töten. Ich muss ihn warnen. Bitte helfen Sie mir, wenn Sie wissen, wo er ist.« Sie war plötzlich den Tränen nahe.
»Ihnen zu helfen ist kein Problem, aber es fällt mir schwer, Ihnen zu trauen. Ich verdanke Dicksteins mein Leben. Nun habe ich eine Chance, ihm das Leben zu retten, wenn Sie die Wahrheit sagen. Es ist eine Ehrenschuld, die ich persönlich zurückzahlen muss. Was soll ich also tun? Dicksteins ist in einem Haus irgendwo am Mittelmeer. Seit Jahren hat niemand darin gewohnt, deshalb gibt's dort kein Telefon. Ich könnte Ihnen sagen, wo Sie ihn suchen sollen, aber vielleicht würden Sie diese Information an die falschen Leute weiterleiten. Das Risiko kann ich nicht eingehen.«
»Wir müssen ihm helfen«, sagte Susa mit schriller Stimme.
»Das weiß ich. Deshalb reise ich selbst zu ihm. Ich werde Ihnen nicht sagen, wohin ich reise. Sie könnten mich verfolgen lassen. Von nun an will ich, dass Sie ganz in meiner Nähe bleiben. Seien wir ehrlich, Sie könnten ein falsches Spiel treiben. Ich nehme Sie also mit mir.«
Susas Spannung löste sich schlagartig und sie sackte in sich zusammen. »Oh, vielen Dank.«
Dann endlich weinte sie.
Sie flogen erster Klasse. Das tat Cortone immer. Nach dem Essen tat Susa so, als wolle sie zur Toilette gehen. Sie spähte durch den Vorhang in die zweite Klasse. Hassans argwöhnisches braunes Gesicht war über die Reihen von Kopfstützen hinweg zu erkennen. Susa hatte einen Einfall, wie sie Ned vielleicht doch noch warnen konnte. Sie betrat die Kombüse und sprach den Chef-Steward mit vertraulicher Stimme an. Sie habe ein Problem. Es sei unbedingt notwendig für sie, mit ihrem Freund Verbindung aufzunehmen, aber ihr italienischer Vater lasse sie nicht aus den Augen. Ob der Steward das israelische Konsulat in Rom anrufen und eine Nachricht für Nathaniel Dicksteins hinterlassen könne? Er solle nur sagen, dass Hassan ihr alles erzählt habe und mit ihr auf der Reise zu ihm sei. Sie gab ihm Geld für den Anruf. Er versprach, den Auftrag auszuführen. Sie kehrte zu Cortone zurück. Schlechte Nachrichten. Einer der Araber sei hinten in der zweiten Klasse. erfolge ihnen offenbar. Cortone fluchte, riet ihr aber, sich keine Sorgen zu machen. Man werde sich später um den Mann kümmern.
Susa dachte, oh Gott, was habe ich getan?
Von dem großen Haus auf der Klippe stieg Dickstein über eine lange, serpentinenförmige Treppe, die in den Fels gehauen war, zum Strand hinunter. Er sprang in ein wartendes Motorboot und nickte dem Mann am Steuer zu. Das Boot startete mit steil aufgerichtetem Bug aufs Meer hinaus. Die Sonne war gerade untergegangen. Der hohe Schatten der Stromberg ragte bald vor ihnen auf und der Bootsmann hielt längsseits an, wo eine Strickleiter ins Wasser baumelte. Dickstein kletterte über die Leiter zum Deck empor. Der Kapitän schüttelte ihm die Hand und stellte sich vor. Sie gingen zur Messe, wo die Besatzung gerade ihr Abendessen beendete. Im Gegensatz zu den Offizieren, die der israelischen Flotte angehörten, waren die Matrosen alle Mossad-Agenten. Die meisten von ihnen hatten etwas seemännische Erfahrung. Alle waren muskulös, zäh, humorvoll und gut ausgebildet. Und wenigstens 10 Jahre jünger als Dickstein. Dickstein nahm eine Tasse Kaffee und setzte sich an einen der Tische, an dem 4 Männer saßen. Sie begrüßten ihn und ein Mann namens Ish sagte, »Das Wetter schlägt um.«
»Hör bloß auf, dabei wollte ich auf dieser Kreuzfahrt braun werden.«
Der Sprecher war Feinberg, ein aschblonder Mann mit trügerisch hübschem Gesicht. Es war zu einem Standardwitz geworden, diesen Auftrag als Kreuzfahrt zu bezeichnen. Bei seiner Einsatzbesprechung früh am Tag hatte Dickstein erklärt, dass die Cuparelli bei ihrer Kaperung beinahe verlassen sein würde. Kurz nachdem sie die Straße von Gibraltar passiert hat, werden ihre Maschinen versagen. Der Schaden wird so groß sein, dass er auf See nicht zu reparieren ist. Der Kapitän schickt den Eignern ein entsprechendes Kabel und wir sind jetzt die Eigner. Durch einen scheinbar glücklichen Zufall wird ein anderes unserer Schiffe in der Nähe sein. Es ist die Gil Hamilton, die jetzt hier auf der anderen Seite der Bucht ankert. Sie wird die Cuparelli anlaufen und die ganze Besatzung außer dem Ingenieur an Bord nehmen und zum nächsten Hafen bringen. Levi Abbas, ein kleiner, massiger Mann, meldete sich jetzt. »Weshalb sind Sie so sicher, dass die Cuparelli genau dann einen Maschinenschaden haben wird, wenn Sie es für nötig halten?« Dieter Koch vom Marinegeheimdienst ist der Ingenieur der Cuparelli. Abbas nickte. »Also deshalb werden wir die Cuparelli reparieren können. Wir wissen, was mit ihr los sein wird.«
»Richtig.«
Der 4. Mann am Tisch war Porusch. Zufällig war er mit Abbas Schwester verheiratet. »Wenn alles so leicht ist, was haben dann harte Burschen wie wir dabei zu suchen?« »Bei der Vorbereitung dieses Projekts bin ich ein- oder zweimal auf Leute von der anderen Seite gestoßen. Ich glaube nicht, dass sie wissen, was wir vorhaben, aber wenn sie es wissen, dürften wir erfahren, wie hart wir wirklich sind.« Einer der Offiziere kam mit einem Zettel auf Dickstein zu. »Eine Nachricht aus Tel Aviv. Die Cuparelli hat gerade Gibraltar passiert.« Dickstein stand auf. »Morgen früh geht's los.«